wundere mich gerade über den Satz, Menschenrechte sind wichtig, aber...
Ja, entschuldigen Sie meine Formulierung, Herr Jung, das mit dem Aber passiert ja im Deutschen hin und wieder. Menschenrechte sind wichtig und wir dürfen keine unklaren Formulierungen in dieses Gesetz bringen.
Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Kolleginnen und Kollegen aus den Ministerien. Wir haben auch heute wieder Live-Übertragungen. Bei Phoenix gibt es eine Live-Übertragung mit Gebärdendolmetschung. Dafür danken wir unseren Gebärdendolmetschern. Sie wissen, es ist eine Pressekonferenz der Bundespressekonferenz, in der Journalistinnen und Journalisten der Bundesregierung Fragen stellen. Und so wollen wir es auch heute halten. Und wir fangen wie jeden Mittwoch an mit dem Bericht aus dem Kabinett. Und dazu hat Frau Demmer, nachdem sie sich jetzt gesammelt hat.
Also eine Minute hätte ich noch gebraucht, aber fangen wir erstmal an. Also, das Bundeskabinett hat gestern im Umlaufverfahren eine Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zur Ausweitung des Kinderkrankengeldes in der gesetzlichen Krankenversicherung geschlossen. Das trage ich hiermit also nach. Der Entwurf geht aus einem Beschluss der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder vom 5. Januar zurück. Danach soll in diesem Jahr jedes Elternteil pro Kind für 10 zusätzliche Arbeitstage Kinderkrankengeld erhalten können. Alleinerziehende für zusätzlich 20 Arbeitstage. Die Regelung gilt auch für Eltern, die ihr Kind zu Hause betreuen müssen, weil Schule, Kindergarten oder die Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen pandemiebedingt gerade geschlossen sind, die Präsenzpflicht in der Schule ausgesetzt ist oder der Zugang zum Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt wurde. Sie gilt auch für den Fall, dass das Kind aufgrund einer behördlichen Empfehlung die Einrichtung nicht besuchen kann. Die Regelung soll rückwirkend zum 5. Januar in Kraft treten. Und im Kabinett heute hat das Kabinett einen Gesetzentwurf beschlossen, der die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern bei der Nutzung digitaler Produkte durch EU-weit einheitliche, umfassende Gewährleistungsrechte stärkt. Mit dem Gesetzentwurf wird die EU-Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen vom 20. Mai 2019 durch neue Vorschriften im bürgerlichen Gesetzbuch umgesetzt. Die Regelungen gelten für Verbraucherverträge, also Verträge zwischen Unternehmen und Verbraucher. Sie beziehen sich auf die Bereitstellung digitaler Inhalte, wie zum Beispiel Software, E-Books, Musikdateien, Videoclips, wie auch digitale Dienstleistungen, das Video-Streaming, soziale Netzwerke oder Cloud-Anwendungen. Die Regelungen sind sowohl anzuwenden, wenn die Verbraucher für digitale Produkte einen Preis zahlen, als auch, wenn sie neben oder anstelle der Zahlung einfach nur personenbezogene Daten bereitstellen. Die Verbraucher erhalten umfassende Gewährleistungsrechte, wie sie das deutsche Recht bislang nur etwa bei Kauf-, Werk- und Mietverträgen kennt. So wird es einen Anspruch auf Nacherfüllung, das Recht zur Minderung oder zur Vertragsbeendigung, aber auch Schadenersatzansprüche geben. Neu ist auch die Pflicht, dass Aktualisierungen, also funktionserhaltende Updates und Sicherheitsupdates vom Unternehmer bereitzustellen sind, damit die digitalen Produkte vertragsgemäß bleiben. Diese Neuerungen sollen ab dem 1. Januar 2022 zur Anwendung kommen. Dann hat das Bundeskabinett heute den von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Filmförderungsgesetzes beschlossen. Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die Erhebung der Filmabgabe fortzuführen und damit dann die Finanzierung der Herstellung sowie die marktgerechte Auswertung von deutschen und anderen europäischen Kinofilmen zu sichern und die Leistungsfähigkeit der deutschen Filmwirtschaft zu erhalten. Die Erhebung der Filmabgabe durch die Filmförderungsanstalt endet nach dem derzeitig geltenden FFG am 31. Dezember 2021. Mit dem Entwurf wird das Gesetz in weiten Teilen unverändert verlängert. Wegen der erheblichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die deutsche Filmwirtschaft und den hieraus resultierenden Marktverwerfungen werden im Wesentlichen nur rechtlich und förderpolitisch zwingend erforderliche Änderungen umgesetzt. Die Erhebung der Filmabgabe wird anstatt wie üblich auf 5 lediglich auf 2 Jahre befristet. Der Entwurf sieht zudem die geschlechterparitätische Besetzung des Präsidiums der FFA sowie die weitestgehend geschlechterparitätische Besetzung des Verwaltungsrats der FFA vor. Zugleich wird der Aufgabenkatalog der FFA um Vorgaben für faire Arbeitsbedingungen und um Vorgaben für die Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderungen sowie Diversität ergänzt. Mit dem Entwurf wird ferner die Förderung ökologischer Nachhaltigkeit durch die Aufnahme entsprechender Fördervoraussetzungen gestärkt. Und zu guter Letzt hat das Kabinett heute die sogenannte Corona-Einreiseverordnung beschlossen. Diese zielt darauf ab, die Eintragung von Infektionen mit dem Coronavirus aus Gebieten mit einem erhöhten oder besonders hohen Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus zu minimieren. Wer sich in einem solchen Risikogebiet aufgehalten hat und in die Bundesrepublik einreist, muss Anmelde-, Test- und Nachweispflichten erfüllen. Mit der Corona-Einreiseverordnung führt die Bundesregierung die bestehenden Regelungsinstrumente der digitalen Einreiseanmeldung, der Testpflichtverordnung und der Corona-Schutzverordnung zusammen. Die Pflichten und Ausnahmen im Kontext Einreise sind risikospezifisch ausgestaltet. Es werden 3 Arten von Risikogebieten unterschieden. Gebiete außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, für die das Bundesgesundheitsministerium im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundesinnenministerium ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit einer bedrohlich übertragbaren Krankheit festgestellt hat. Zweitens, Hochinzidenzgebiete mit einer Inzidenz, die ein Mehrfaches über derjenigen von Deutschland liegt, mindestens aber 200 beträgt. Und drittens, die Virusvariantengebiete. Nach Aufenthalt in einem Risikogebiet müssen Einreisende, bevor sie einreisen, grundsätzlich wie bisher eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Spätestens 48 Stunden nach ihrer Einreise aus einem Risikogebiet müssen sie über einen Nachweis verfügen, dass sie bei Einreise nicht mit dem Virus infiziert sind und diesen auf Anforderungen der zuständigen Behörde vorlegen. Einreisende aus Virusvariantengebieten oder Hochinzidenzgebieten müssen den Nachweis bereits bei Einreise mit sich führen und auf Anforderungen des Beförderers bei Abreise der zuständigen Behörde bei Einreise oder bei polizeilicher Kontrolle vorlegen. Bei der Einreise aus Virusvariantengebieten sind keine Ausnahmen von der Nachweispflicht vorgesehen. Alle Reisenden werden zudem jetzt neu bei Einreise in die Bundesrepublik Deutschland mittels einer sogenannten Einreise-SMS durch die Betreiber öffentlicher Mobilfunknetze über die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Einreise- und Infektionsschutzbestimmungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus sowie die zu beachtenden Infektionsschutzmaßnahmen informiert. Die Verordnung soll am 14.01. verkündet werden und in Kraft treten. Und damit wäre es das aus dem Kabinett.
Vielen Dank.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Bevor wir jetzt gleich zu den Kabinettsthemen kommen, will ich mit einem Thema anfangen, das mir jetzt hier vielfach online, aber auch sonst signalisiert worden ist, nämlich das Thema Lieferkettengesetz, das offensichtlich Bewegung kommt, das ja auch irgendwie mit dem Kabinett zu tun hat. Herr Koch hat dazu die erste Frage.
Ja, Frau Demmer, es hat wohl gerade ein Gespräch gegeben zwischen der Kanzlerin und mehreren Ministern zum Lieferkettengesetz. Und ich wüsste gerne, was dabei rausgekommen ist, speziell ob Sie eine Regelung gefunden haben bei diesem Gespräch zu der Konfliktfrage zivilrechtliche Haftung für Unternehmen und welche Firmen in diese Regelung einbezogen werden sollen, also welche, wie viele Beschäftigte.
Wie Sie bereits wissen, werden ja in der Bundesregierung gerade die Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz erarbeitet. Diese werden dann zur Grundlage für unsere nationale Gesetzgebung werden und auch für die Verhandlungen, die gegebenenfalls später auf EU-Ebene zu führen sind. Die federführenden Ressorts werden sich da weiter intensiv und konstruktiv austauschen und versuchen, eine ausgewogene Lösung zu finden. Ganz grundsätzlich würde ich an dieser Stelle gerne noch mal betonen, die Bundesregierung nimmt das Thema Menschenrechte sehr ernst. Dennoch gibt es eben bei diesem Thema, bei diesem wichtigen und komplexen Thema gilt Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Ich kann bestätigen, dass es heute zu diesem aktuellen Stand dieses Eckpunktepapiers nach dem Kabinett ist ein Austausch im Anschluss an das Kabinett zwischen der Bundeskanzlerin, dem Chef des Bundeskanzleramtes und den 4 Ministern Scholz, Heil, Altmaier und Müller gab. Zu den Inhalten aus diesen vertraulichen Gesprächen kann ich Ihnen hier leider nichts berichten.
Zusatz, Herr Koch? Will jemand anders zu dem Thema sonst fragen?
Nur kurz die Nachfrage, Sie wollen gar nichts dazu sagen.
Wie gesagt, es ist der Bundesregierung ein wichtiges Thema und es gilt hier bei diesem komplexen Thema eine gute Lösung zu finden und alle arbeiten konstruktiv an einer Lösung.
Frau Buschow, versucht das mal.
Das klingt jetzt danach, dass es heute jetzt noch nicht die letzte Einigung gegeben hat. Wird es dann ein weiteres Gespräch in dieser Gruppe geben oder gehen jetzt die Verhandlungen unter den Ressorts weiter?
Also über den Austausch auf Arbeitsebene geben wir ja hier en Detail nur sehr, sehr selten Auskunft, in der Regel nicht. Die Bundesregierung und alle beteiligten Minister und Ministerien sind hierzu im Austausch und arbeiten konstruktiv an einer Lösung.
Herr Jung.
Möchten die beteiligten Ministerien irgendwas ergänzen oder möchten Sie auch nichts sagen? Und Frau Demmann, Sie meinten, Ausgewogenheit ist wichtig und Menschenrechte haben Sie auch erwähnt. Wo kann denn beim Thema Menschenrechte Ausgewogenheit herrschen? Also entweder werden die beachtet und eingehalten oder nicht. Also wo braucht es da Kompromisse? Oder beim Thema Kinderarbeit, da geht es auch im Lieferkettengesetz darum. Wo muss da Ausgewogenheit herrschen? Ich bin auch davon ausgegangen, dass die Bundesregierung grundsätzlich gegen Kinderarbeit ist. Und das würde doch ein Lieferkettengesetz verbieten.
Also ich habe ja gerade noch mal betont, dass eben genau das sehr, sehr wichtige Themen sind und dass deswegen hier auch Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht und die betroffenen Ministerien da konstruktiv zusammenarbeiten.
Aber was bedeutet denn beim Thema Menschenrechte, Kinderarbeit, wenn es ums Lieferkettengesetz geht? Ausgewogenheit. Wo braucht es da Ausgewogenheit?
Herr Jung, ich kann jetzt nicht mit Ihnen eine inhaltliche Diskussion über das Lieferkettengesetz führen. Ich kann Ihnen sagen, dass, wie ich es eben schon getan habe, dass selbstverständlich Menschenrechte, Kinderrechte für die Bundesregierung von herausgehobener Bedeutung sind. Das habe ich hier soeben gesagt. Und dass gerade bei diesem wichtigen Thema es eben um eine gründliche Erarbeitung dieses Gesetzes geht.
Fragt man hier an den Ministerien, fangen wir bei Wirtschaft an. Gibt es da Ergänzungen? Achso, das Mikrofon will ich Ihnen
aufnehmen. Nein, ich kann mich da Frau Demmer voll anschließen. Wir haben ja auch schon mehrmals hier dazu berichtet. Wir haben auch schon betont, dass auch dem Wirtschaftsminister natürlich und dem Wirtschaftsministerium die Menschenrechte, wie Frau Demmer das eben gerade auch gesagt hat, überaus wichtig sind. Aber es kommt eben darauf an, dass zum Beispiel Haftungsregeln, wenn die festgesetzt werden, dann auch praktikabel sind für die Unternehmen, sodass sie sich nicht zum Beispiel aufgrund unklarer Haftungsregeln irgendwo aus Regionen wie zum Beispiel Afrika dann gänzlich zurückziehen, was auch nicht im Sinne dieses Vorhabens wäre.
Dann fragen wir mal die anderen Ministerien. BMAS war dabei. Will das BMAS was ergänzen? Keine Ergänzung. Das Finanzministerium? Auch keine Ergänzung. Irgendwo haben Sie noch eine Nachfrage?
Ich wundere mich gerade über den Satz, Menschenrechte sind wichtig, aber...
Entschuldigen Sie meine Formulierung, Herr Jung, das mit dem Aber passiert ja im Deutschen hin und wieder. Menschenrechte sind wichtig und wir dürfen keine unklaren Formulierungen in dieses Gesetz bringen.
Herr Polanski, Sie sitzen da.
Ist es denn das Ziel und gehen Sie davon aus, dass es noch in dieser Legislaturperiode zu einer Einigung kommt in dieser Frage? Und Frau Demmer.
Also ich glaube, ich habe gerade deutlich zum Ausdruck gebracht, wie wichtig dieses Thema ist. Der heutige Austausch im Anschluss an das Kabinett zeigt ja, es gibt ein großes Interesse, da voranzukommen.
Dann habe ich noch eine ergänzende Frage von Frau Sorge von Dow Jones News an das BMW. Wie bewerten Sie den Appell der 70 Ökonomen, die sich ja öffentlich zum Lieferkettengesetz geäußert haben?
Also der Appell ist mir jetzt im Detail nicht bekannt. Ich denke auch, dass auch da gilt, dass wir jetzt an dem Thema dran sind, uns da konstruktiv innerhalb der Bundesregierung mit auseinandersetzen und da eine gute Lösung finden wollen und solche Vorschläge dann natürlich und Appelle zur Kenntnis nehmen, aber die, wie auch üblich, nicht im Detail bewerten.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht so. Ich glaube, heute kommen wir damit erstmal nicht weiter. Dann kommen wir zu den anderen Kabinettsthemen, Kinderkrankengeld. Gibt es dazu Fragen? Sehe ich nicht. Zum Gewährleistungsrecht, Online-Plattformen, sehe ich auch nicht. Zur Filmförderung, zur Corona-Einreiseverordnung, hatte Herr Mehrmann mir vorher signalisiert, dass er das sagen wollte, und Herr Jung ist danach dran.
Erste Frage, warum kommt das Gesetz jetzt? Die Virusmutation ist ja schon länger im Lande auch nachgewiesen. Liegt man da nicht ein bisschen spät? Daran anschließend die Frage, wenn es denn so ist, dass man jetzt in Irland explodierende Zahlen beobachtet, in Holland, Niederlande verlängern den Lockdown, befürchtet die Bundesregierung da ähnliche Entwicklungen auch in Deutschland? Und abschließend, wenn ich darf, noch die Frage, es gab bisher ja immer nur so Vermutungen über die Gefährlichkeit des mutierten Virus. Gibt es da mittlerweile belastbare Erkenntnisse, vielleicht auch mit Zahlen hinterlegt, worauf man sich da jetzt im Prinzip einzustellen hat?
Also bevor die Fachressorts sich gleich noch äußern, würde ich nur ganz grundsätzlich sagen, die Bundesregierung hat ja im Rahmen der Pandemie sehr, sehr viele Entscheidungen sehr, sehr zügig und zeitnah und natürlich immer unter großem Druck gefällt. Und gerade mit dem Hinweis, Ihrem Hinweis auf die Mutation, gab es ja auch eine sehr, sehr schnelle Erstreaktion. Insofern würde ich sagen, wir arbeiten hier sehr, sehr zügig und zu den Details bitte ich die Fachressorts.
Wer möchte beginnen? Auswärtiges oder Gesundheit oder Innen? Für Innen oder?
Ja, ich kann gerne beginnen.
Beginnt das Gesundheitsministerium. Ja.
Genau, also ich kann erstmal noch mal unterstützen, was Frau Demmer gesagt hat. Wir haben ja sehr schnell gehandelt mit Einreiseverordnungen und jetzt wird das sozusagen alles, das hatte sie ja auch vorhin dargestellt, zusammengeführt in einer Einreiseverordnung. Also das zu dieser ersten Frage und zur Mutation an sich. Minister Spahn hat heute Morgen das selber in einem Radiointerview eingeordnet. Nach allem, was wir wissen, sind die Virusmutationen nicht gefährlicher im Sinne von schwereren Verläufen, aber ansteckender. Und je mehr Menschen sich anstecken, desto mehr Intensivbetten werden gebraucht und desto mehr Menschen sterben auch. Deswegen ist es wichtig, die Ausbreitung zu verhindern und gleichzeitig die besonders gefährdeten Gruppen zu schützen. Wir tun das durch Testen, wir tun das durch die neue Einreiseverordnung und durch das Impfen der Ältesten und der Pflegeheimbewohner. Das RKI hat übrigens auch eine eigene Subseite, sozusagen eine eigene Seite, die stetig aktualisiert wird, wo Sie alle Informationen zu den Mutationen finden.
Also da werden dann auch Zahlen zu finden über die Anzahl der bisher nachgewiesenen Mutationen.
Also in Deutschland sind die ja bisher nur in Einzelfällen nachgewiesen, so viel kann ich Ihnen sagen. Aber das RKI informiert da sehr transparent über auch die Situation in den Ländern, in denen die Mutationen verstärkt unterwegs sind.
Das BMI zuerst mal.
Ich glaube, ich kann jetzt zu Ihrer Frage gar nichts hinzufügen. Das Wesentliche ist ja schon gesagt. Wenn Sie noch eine Frage an das BMI hätten, dann würde ich die natürlich gerne beantworten.
Dann ist erst Herr Jung jetzt dran zu dem Thema. Bitte schön.
Könnte jemand erläutern, vielleicht Frau Demmer oder Ministerium, wann ist ein Virusvariantengebiet ein Virusvariantengebiet?
Also damit das transparent ist, für wen welche Regelung gilt nach der neuen Einreiseverordnung, wird auf der Internetseite des RKI, da kennen Sie ja schon diese Risikogebietsliste, die wird entsprechend angepasst auf Hochinzidenzgebiete und auch auf Gebiete, in denen die Mutation verstärkt auftritt.
Könnten Sie aktuelle Beispiele von Virusvariantengebieten in Europa nennen?
Die wird im Laufe des Tages, wird diese Liste sozusagen ergänzt oder dementsprechend angepasst. Dem kann ich jetzt hier nicht vorweggreifen.
Frau Adebar vielleicht?
Nein.
Aber wenn ich das ergänzen kann, Sie wissen ja, dass zumindest Großbritannien und Südafrika solche Gebiete sind, für die diese Regelungen schon seit Anfang Januar gelten.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex Einreise? Das sehe ich nicht. Dann ein verwandtes Gebiet, zumindest Corona-bedingt, die Novemberhilfen. Herr Rehr.
Eine Frage an das Mikrofon hilft. Markus Rehr für den Mitteldeutschen Rundfunk. Frau Einhorn, eine Frage an Sie oder zwei Fragen, wenn ich darf. Sie schreiben oder teilen mit, seit gestern funktioniert das technisch, die regulären Auszahlungen laufen. Wir hören aus unseren Ländern, konkret aus Sachsen, da gibt es weiter Schwierigkeiten. Wie ist Ihr Stand? Wie ist der Start der regulären Auszahlung angelaufen? Und wie ist das mit den Dezemberhilfen? Läuft das über die gleiche Plattform, die Antragstellung? Und wann konkret starten da die regulären Auszahlungen?
Mhm. Vielen Dank für die Frage. Ich würde gerne vorab noch mal ein bisschen ausgreifen, um noch mal die Situation zu schildern, in der wir uns befinden und auch auf die Hilfen noch mal eingehen, die wir alle schon an den Start gebracht haben. Also wir befinden uns ja jetzt im Januar 2021 seit fast 10 Monaten nun pandemiebedingt in der Ausnahmesituation und auch besonders die Wirtschaft und die Unternehmen und die Soloselbstständigen sind davon stark betroffen und extrem herausgefordert. Deshalb hat die Bundesregierung schon von Anfang an auch für die Wirtschaft dann ein breites Portfolio an Maßnahmen auf die Beine gestellt und den Unternehmen so unter die Arme gegriffen. Und der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister haben das ja auch hier in der Bundespressekonferenz häufig erläutert und die einzelnen Maßnahmen vorgestellt. Zu diesen Maßnahmen gehören die Soforthilfen vom Anfang, das KfW-Sonderprogramm mit den KfW-Schnellkrediten, Stundungen, Bürgschaften, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, die Überbrückungshilfen 1 und 2 bis Dezember 2020, jetzt die Überbrückungshilfe 3 bis Ende Juni 2021 und eben die beiden von Ihnen angesprochenen November- und Dezemberhilfen. Insgesamt wurden bereits über 75 Milliarden Euro aus diesen Hilfsmaßnahmen an die Antragsteller ausgezahlt. Dazu kommen rund 20 Milliarden Euro an konjunkturellem Kurzarbeitergeld. Das zeigt also, diese insgesamt 95 Milliarden Euro zeigen, die Hilfen kommen an bei den Antragstellern und helfen dort, wo die Hilfe auch benötigt wird. Jetzt zu Ihrer konkreten Frage nach den November- und Dezemberhilfen. Da ist es so, dass wir bisher das, was wir angekündigt haben, was die Antragstellung betrifft und auch was die Abschlagszahlungen betrifft und die Auszahlung, das umgesetzt haben, was wir angekündigt haben. Wir hatten hier relativ schnell bei der Novemberhilfe auf Abschlagzahlungen gesetzt, um eben diese Hilfe auch so schnell wie möglich an die Unternehmen zu bringen und an die Soloselbstständigen, die davon betroffen sind, von den Schließungen, direkt oder indirekt, und haben hier in einem großen Kraftakt von Bund und Ländern zusammen die Abschlagszahlungen schnell aufs Gleis gesetzt. Und bei diesen Abschlagszahlungen geht der Bund quasi auch in Vorleistung für die Länder, weil er diese Abschlagszahlungen über die Bundeskasse auszahlt, während die regulären Auszahlungen, die jetzt auch möglich sind für die Novemberhilfe, entsprechend der grundgesetzlichen Aufgabenteilung durch die Länder erfolgt. Bei der November- und Dezemberhilfe ist es so, dass bereits 97% aller Antragsteller die Abschlagszahlungen auf dem Konto haben. 97% ist also ein sehr hoher Wert und man kann sagen, dass die Abschlagszahlungen damit ein Erfolg sind. Das sind rund 2 Milliarden Euro, die hier bereits ausgezahlt wurden. Seit gestern ist es nun auch möglich, dass die regulären Auszahlungen für die Novemberhilfe erfolgen. Diese erfolgen durch die Länder. Hier hatten wir angekündigt, dass das ab dem 10. Januar der Fall sein würde. Jetzt war es am 12. Januar der Fall. Das ist eine Differenz von 48 Stunden, die wir gern vermieden hätten, aber die dann aus programmiertechnischen Gründen vor allem nicht zu vermeiden war. Jetzt ist es aber möglich, dass diese Auszahlung durch die Länder erfolgt und damit übergeht jetzt auch die Verantwortung sozusagen für die Auszahlung an die einzelnen Länder, die dort auf die Programmierarbeit des Bundes jetzt zurückgreifen können und auf die Vorarbeit des Bundes zurückgreifen können. Und insofern, wenn es da jetzt noch zu teilweise Verzögerungen eventuell kommt, müssten dann auch die Länder, die das betrifft, dies beantworten können.
Herr Jessen dazu?
Ja, Frau Einhorn, man bekommt als Journalist relativ häufig und intensiv auch begründete und nachvollziehbare Klagen von Menschen, die die Soforthilfe beantragt haben und die sagen, es kommt dann eben doch nicht an. Also dieses Sofort ist anscheinend doch kein Sofort im Sinne von unverzüglich. Und nun haben wir, Herr Spahn hat das angedeutet, mit weiteren 2 bis 3 Monaten der Corona-Situation mit all den Folgen zu rechnen. Inwiefern ist denn nun gewährleistet, dass sofort tatsächlich ab sofort sofort bedeutet und nicht irgendwie erstmal wieder ein Abschlag und dann 2 Monate später vielleicht die komplette Auszahlung? Es ist, und da finde ich, der Hinweis auf die Länder hilft da auch nicht weiter, das ist für die Betroffenen ein unzumutbarer Zustand letztlich.
Absolut. Also das ist für die Betroffenen eine sehr schwere Situation. Genau aus dem Grund haben wir die ganzen genannten Hilfen aufgestellt. Jetzt ist es aber so, dass wir uns seit diesen 10 Monaten auch in einer total dynamischen Situation befinden. Als die zweite Welle dann kam und die Maßnahmen beschlossen wurden, haben wir sehr schnell die Novemberhilfe aufs Gleis gesetzt. und dann eben genau dieses Instrument der Abschlagszahlung eingeführt, um schnell zu helfen. Wir müssen ja auch sehen, dass es natürlich auch das Interesse gibt, dass hier keine Betrüger sich bereichern an diesen Hilfen. Das muss alles schon auch ordentlich zugehen. Und bei solchen Summen, um die es dann da geht, bis zu 4 Millionen im Endeffekt, muss auch gewährleistet sein, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie auch wirklich benötigt wird und wo es auch entsprechende Ausfälle gibt und Betroffenheiten gibt. Insofern haben wir die Abschlagszahlung eingeführt, um hier schnell und unbürokratisch helfen zu können. Wie gesagt, 97% haben die auf dem Konto, 2 Milliarden Euro. Das ist ja auch nichts. Und das läuft auch bei der Dezemberhilfe so. Und das ist auch für die Überbrückungshilfe 3 so geplant. Aber es ist so, dass die letztendliche Programmierung und die Auszahlung der Gesamtsumme dann etwas Zeit in Anspruch nimmt, weil es eben hier auch notwendig ist, dass bei den Anträgen Dinge eingereicht werden, die nachweisen, dass man auch betroffen ist.
Nachfrage, da Sie wieder das Argument der Betrugsverhinderung angeführt haben. Wie hoch ist denn prozentual etwa der Anteil an erkennbar oder nachgewiesen betrügerischen Antragstellungen?
Jetzt muss ich leider, auch wenn Sie das nicht mögen, nochmal an die Länder verweisen, weil das tatsächlich Sache der Länder ist, die ja dann die Auszahlung vornehmen und auch die Anträge bearbeiten.
Aber es ist Ihr Argument, ist Ihr Argument. Sie sagen, wir müssen ja Betrug verhindern. Das Argument gilt doch nur dann, wenn Sie sagen können, wir haben eine relevante Anzahl von mindestens betrugsverdächtigen Fällen.
Ja, natürlich ist es unser Argument, weil wir mit der guten Vorarbeit und den Anforderungen, die erhoben werden, dann natürlich Betrugsfälle verhindern. Aber letztlich ist es so, dass die Länder dann die einzelnen Anträge entgegennehmen, das Geld auszahlen und, wie ja jetzt auch den Medien zu entnehmen ist, es erste große Fälle jetzt auch vor Gericht gibt, wo die Länder ja dann auch oder in den Ländern gegen solche Betrüger dann vorgegangen wird oder diese vor Gericht gestellt werden, mutmaßliche. Insofern ist das wirklich eine Frage, die ich leider nicht beantworten kann.
Herr Reitschuster.
Ja, eine Frage an Frau Einhorn. Der Tagesspiegel hat einen großen Artikel veröffentlicht. Ich zitiere ganz kurz. Neues im Kleingedruckten. Bundesregierung änderte klammheimlich Bedingungen für Corona-Hilfen. Viele Firmen werden wohl weniger Hilfe bekommen. Es werden dramatische Situationen geschildert, dass teilweise Millionen weniger ausgezahlt werden. Das liege alles daran, dass das nicht EU-konform war, die erste Regelung. Könnten Sie diese Vorwürfe kommentieren?
Ja, auch hier, weil auch das ein komplexes Thema ist, würde ich ganz kurz ein bisschen weiter ausholen. Sie haben ja schon gesagt, es geht ja um beihilferechtliche Anforderungen. Und es ist in der EU so, dass alle Mitgliedstaaten, wenn sie finanzielle Unterstützung für Unternehmen leisten, halt an beihilferechtliche Anforderungen, an beihilferechtliche Vorgaben der Europäischen Kommission gebunden sind. Und das gilt auch für die Corona-Maßnahmen. Jetzt war es bisher so, bei der Soforthilfe, der Überbrückungshilfe 1 und zum Beispiel auch dem KfW-Schnellkredit, dass man hier sich beihilferechtlich auf die Kleinbeihilferegelung der Bundesregierung und die De Minimis-Verordnung berufen hat, weil die Beträge halt dort die Grenze von 1 Million nicht überschritten haben. Jetzt kam die Überbrückungshilfe 2 und wir haben die angepasst und auch ausgebaut, unter anderem um halt auch Auszahlungen über 1 Million Euro zu ermöglichen für die Unternehmen, da die Betroffenheit halt teilweise sehr groß ist und mehr als 1 Million eben ausgezahlt werden muss. Diese Regelung, diese Überbrückungshilfe 2, stützt sich auf die Fixkostenregelung. Und wegen dieser Fixkostenregelung sind eben Beihilfen in Höhe von weiteren bis zu 3 Millionen Euro, also insgesamt bis zu 4 Millionen Euro möglich. Diese Fixkostenregelung beruft sich auf eine Vorgabe der Europäischen Kommission, die diese im Oktober 2020 erst so formuliert hat. Wir haben dann, nachdem die Europäische Kommission das festgelegt hat, schnell die Bundesregelung Fixkostenhilfe entworfen und umgesetzt. Und diese Regelung wurde dann am 20. November von der EU, von der Europäischen Kommission genehmigt. Also sprich, erst nachdem die Europäische Kommission selber die Vorgaben gemacht hat im Oktober und nachdem unsere Umsetzung dann auch genehmigt wurde am 20. November, konnte man hierzu im Detail Auskünfte geben. Das haben wir dann auch getan in den FAQs, die auf unserer Homepage stehen, haben wir dann Anfang Dezember darüber informiert. Und es ist zudem so, dass wir auch von Anfang an bei allen Hilfen immer betont haben, dass die natürlich in dem beihilferechtlichen Rahmen sich bewegen. Insofern ist das keine neue Information und schon gar nicht haben wir das klammheimlich getan, sondern wir haben das so schnell wie möglich getan, als es eben dann notwendig wurde, weil die Kommission hier die entsprechenden Vorgaben gemacht hat. Wir gehen auch davon aus, dass sich in der Höhe der Auszahlung für die meisten Unternehmen nichts ändern wird, weil es ja hier um Unternehmen geht, die halt besonders betroffen sind von den Schließungen und von den Corona-Maßnahmen, von der Corona-Situation allgemein und die deshalb auch die entsprechenden Verluste, die man jetzt nachweisen muss, wenn man über 1 Million hinaus Unterstützung erhält bei den November- und Dezemberhilfen oder wenn man Überbrückungshilfe 2 erhält, dass die also diese Verluste auch nachweisen können, weil sie sie gehabt haben.
Zusatz?
Verstehe ich das also richtig dahingehend, dass die Bundesregierung hier keine handwerklichen Fehler gemacht hat, dass sie alles richtig gemacht hat und dass einfach die Erwartungshaltung bei den Empfängern zu gering war, dass die sich zu schlecht informiert haben und auch die Kollegen sich zu schlecht informiert haben?
Nee, so würde ich das nicht sagen. Wir haben keine handwerklichen Fehler gemacht, das stimmt. Wir haben die FAQs auf der Homepage stehen, die ständig aktualisiert und erweitert werden und die natürlich umfänglich sind, weil es einfach viele Hilfen gibt und weil auch das Beihilfethema ein kompliziertes Thema ist. Diese FAQs also regelmäßig zu lesen und sich dann in dem Sinne darauf vorzubereiten, ist auf jeden Fall hilfreich. Und die Erwartungshaltung der Unternehmen ist richtig gewesen, denn sie bekommen ja die Unterstützung. Und die Unternehmen, die sich dort auf Überbrückungshilfe, die dort einen Antrag stellen, die haben ja Verluste erlitten. Und deshalb gehen wir auch davon aus, dass sich an der Höhe der Auszahlung in aller Regel nichts ändern wird, weil es die Verluste gibt, die man jetzt vorweisen muss. Sonst müsste man ja auch den Antrag nicht stellen.
Herr Rehrer noch.
Ja, ich hatte noch eine Frage gestellt zu den Dezemberhilfen. Können Sie bitte sagen, wann genau da die regulären Auszahlungen starten und wie wird es laufen über dieselben technischen Plattformen wie bei den Novemberhilfen oder wie wird das gehen?
Dankeschön. Genau, also bei der Dezemberhilfe ist es so, dass Anträge gestellt werden können seit dem 23. Dezember, für Solo-Selbstständige auch schon seit dem 22. Dezember. Und Anfang Januar sind die Abschlagszahlungen gestartet und die reguläre Auszahlung soll voraussichtlich Ende Januar starten. Das wird dann wieder so ähnlich funktionieren wie bei der Novemberhilfe.
Danke. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Corona-Hilfen? Herr Jung.
Gibt es schon Januar- und Februar-Hilfen?
Es gibt die Überbrückungshilfe 3, die von Januar 2021 bis Juni 2021 gilt. Und wo ich vorhin auch schon gesagt habe, auch für die soll es dann wieder Abschlagszahlungen geben.
Auf dem gleichen Niveau wie die Novemberhilfen?
Bei der Überbrückungshilfe ist es so, dass, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, um keine falsche Zahl zu nennen. Das müsste ich gleich nochmal nachgucken. Bei den Novemberhilfen ist es ja so, November- und Dezemberhilfe, das waren ja, wir haben das von Anfang an betont, außerordentliche Wirtschaftshilfen, weil es hier halt für spezielle Branchen diese Schließung gab. Die orientieren sich an den Umsatzeinbußen, während die Überbrückungshilfe sich an den Fixkosten orientiert und nach den Fixkosten erstattet bzw. Unterstützung leistet.
Gibt es jetzt noch weitere Fragen zum Thema Corona-Hilfen? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn noch zu Corona-Hilfen.
Sorry, ich hatte eben das Wort Hilfe. Zu Corona, ja.
Zu Corona habe ich auch noch andere Fragen. Da kommt jetzt erstmal Herr Hönig dran von dpa. Der fragt nämlich, inwiefern appelliert die Kanzlerin an Firmen, mehr Homeoffice zu ermöglichen? Inwieweit sind aus Sicht der Kanzlerin strengere Vorgaben für Firmen sinnvoll?
Also grundsätzlich ist ja nach dem letzten Treffen mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder nochmal betont worden, dass Homeoffice ein wichtiges Instrument ist. Es gibt einen Appell, diesen zu nutzen. Und vielleicht kann zu den Details auch noch das BMAS Auskunft geben.
Ja, kommt sich. Das ist quasi eine Aufforderung, sich hier nach vorne zu begeben. Tauschen wir kurz mal die Plätze.
Also wie Frau Demmer bereits sagte, der Beschluss der Ministerpräsidentinnenkonferenz appelliert dazu, Homeoffice möglichst breit einzusetzen, wo immer es möglich ist. Dieser Appell richtet sich sowohl an die Arbeitgeber als auch an die Arbeitnehmer. Bundesarbeitsminister Heil hat sich mehrfach dazu geäußert, auch mehrfach betont, dass wir alle gemeinsam alles dafür tun müssen, dass Arbeitsplätze nicht zu Infektionsorten werden. Wo Homeoffice betrieblich nicht möglich ist, gelten ja die speziell im Sommer erlassenen Arbeitsschutzstandards gegen Covid-19. Und auch damit können Arbeitgeber ihre Beschäftigten aktiv vor Infektionen schützen. Und an dieser Stelle wurde von meinem Kollegen ja zuletzt am Montag auch mehrfach schon gesagt, dass zumindest der Gesetzentwurf zum mobilen Arbeiten keine weitergehende Pflicht zum Homeoffice enthält.
Herr Jung dazu.
Frau Lammer, ist die Kanzlerin denn mit den Appellen an die Wirtschaft zufrieden?
Also wie gesagt, wo immer es möglich ist, sollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer das möglich machen. Das ist eben ja auch nicht in allen Arbeitsbereichen gleich möglich. Das ist bei Bürotätigkeit sicherlich einfacher möglich als in anderen Arbeitsbereichen.
Aber Sie könnte ja auch die Haltung haben, da wo es möglich ist, muss es gemacht werden. Das möchte sie nicht.
Wie Sie vielleicht in den letzten Wochen und Monaten verfolgt haben, setzt die Bundesregierung auf Freiwilligkeit. Das gilt bei der App, das gilt beim Impfen. Und wir setzen hier auf das Verantwortungsgefühl des Einzelnen. Die gesamte Gesellschaft ist ja hier gefragt, den Virus da, wo es geht, einzudämmen.
Herr Jung, bei allem Verständnis für eine klare Aussage der Regierungssprecherin, lassen Sie sie doch einfach ausreden und stellen dann die Frage danach weiter. Ja. Dankeschön. Herr Merkamp ist dran, der Frage.
Zusatzfrage, Frau Demmer. Es hieß gestern, die Kanzlerin wolle sich heute Mittag mit dem DGB-Vorsitzenden zum Thema Homeoffice austauschen. Kann man da von diesem Gespräch schon was berichten?
Ich kann ja Gesprächen und zumal vertraulichen Gesprächen hier nicht vorgreifen. Und wenn es etwas zu berichten gibt, dann tun wir das sicherlich.
Dann warten wir auf Freitag, Herr Meckern. Einverstanden? Sehr gut. Gibt es weitere Fragen zum Thema Homeoffice? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Jessen eine andere Frage zum Thema Corona.
Ja, ich glaube, da wäre das Finanzministerium hilfreich. Die Frage geht an Finanzen und sicherlich auch Gesundheit. Wenn wir davon ausgehen müssen, dass die Pandemie und die Einschränkungen und Schutzmaßnahmen noch Monate weitergehen, dass wie jetzt in Bayern geschehen FFP2-Masken vorgeschrieben werden für bestimmte Bereiche, muss dann nicht überlegt werden, ob die Anschaffung der dann doch kostspieligeren FFP2-Masken zur Daseinsvorsorge gehört. Das bedeutet, dass Leistungen dafür dann eben auch aus öffentlichen Kassen zu tragen oder zu bezuschussen sind. Ist das eine Überlegung oder eine Planung, die Sie anstellen?
Wer möchte damit beginnen?
Ich kann Ihnen sagen, es ist richtig, dass Bundesländer wie Bayern auf besonders hohe Infektionszahlen mit zusätzlichen Maßnahmen reagieren.
Ich frage mir finanzielle Frage. Das fragen wir das Finanzministerium.
Ja. Genau, da kann ich auf den Minister verweisen, der ja immer betont hat, dass wir alles tun, was notwendig ist, möglichst gut durch die Krise zu kommen und dass wir genügend Finanzen haben, um da durchzuhalten.
Ja, aber mit Verlaub, das ist in doppelter Weise keine Antwort gewesen, weder von Ihnen noch von Ihnen. Die konkrete Frage war doch, wenn der Zeitraum, an dem weitestgehend Maskenpflicht herrscht, zunimmt, von Bayern ausgehend wir damit rechnen müssen, dass die relativ teuren FFP2-Masken vorgeschrieben sind. Ist das nicht Anlass oder muss das nicht Anlass zu sein, zu überlegen, ob das zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehört? Das heißt also, übernommen wird die Kosten oder bezuschusst werden von der öffentlichen Hand. Können Sie sich dazu bitte äußern?
Fangen Sie ruhig an.
Also ich kann zum Bundeshaushalt sagen, dass der Bundeshaushalt 2021 ja gerade jetzt in Kraft getreten ist zum 1. Januar 2021 und dass da umfangreiche Mittel bereitgestellt sind für Corona-Unternehmenshilfen, aber auch zu globalen Mehrausgaben für Kosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Höhe von 35 Milliarden. Und das ist der aktuelle Stand zum Haushalt.
Also wie Sie wissen, haben wir ja oder statten wir ja Risikogruppen mit FFP2-Masken aus, die über die Apotheken abgegeben werden. Und mehr kann ich Ihnen zu dem Thema im Moment nicht sagen.
Darf ich einen letzten
Versuch? Eine letzte Nachfrage. Versuchen Sie es nochmal.
Ich versuche es nochmal. Faktisch werden wir doch durch die bayerische Vorschrift, mindestens alle, die in Bayern unterwegs sind, sind eine kollektive Risikogruppe. Und noch einmal, auch Frau Hartmann, das, was Sie gesagt haben, der Bundeshaushalt, dass der in Kraft tritt, ist ja nicht unbekannt. Nur, was hat jetzt derjenige, der und eine Maske FFP2 kostet so ab 1 Euro, wenn man es günstig kaufen kann, aufwärts. Also wenn ich auf einmal im Monat zwangsweise 30, 50 Euro für FFP2 ausgeben muss, das ist ja eine erhebliche Mehrausgabe, vor allem für Menschen mit geringem Einkommen. Denken Sie überhaupt darüber nach, so etwas aus der öffentlichen Hand im Wege der Daseinsvorsorge zu bezuschussen, zu unterstützen, zu tragen?
Frau Hartmann, versuchen Sie es nochmal.
Also ich glaube, zu dem Themenkomplex, ob die Masken zur Daseinsvorsorge, da müsste sich meines Erachtens das Gesundheitsministerium äußern. Und wie gesagt, ich kann nur noch mal betonen, dass wir im Haushalt umfangreiche Hilfen und Mittel für die Corona, zur Bewältigung der Corona-Pandemie bereitgestellt haben.
Gesundheit?
Ich kann dem wirklich jetzt nichts mehr hinzufügen. Also eine Frage zu Maßnahmen in Bayern, die müssten Sie halt an das Bundesland Bayern richten.
Herr Reitschuster, zu dem Komplex oder zu einem anderen Komplex von Corona?
Zum anderen Komplex, aber leider ganz kurz noch eine Nachfrage, weil ich gerade hier habe, das Bundesland Berlin, offizielles Hauptstadtportal, Gutscheinversand für FFP2-Masken läuft schleppend und das ist offenbar auch bundesweit so. Was läuft denn da schief?
Also nach meiner Kenntnis sind, also erstmal angefangen hat das Ganze ja mit einer Ausgabe im Dezember von 3 Masken, für die es nicht diese Coupons brauchte, als erste schnelle Lösung. Und der Versand der Coupons hat begonnen, sodass die auch nach meiner Kenntnis bei den Versicherten eingegangen sind.
Also informiert das Hauptstadtportal hier falsch? Es sagt, es gebe diese Probleme und Verzögerungen.
Ich kann jetzt nicht das Hauptstadtportal kommentieren. Ich kann Ihnen nur unseren Kenntnisstand übermitteln.
Herr Jung, dazu.
Ja, auch nochmal zum Thema FFP2-Masken ans BMAS. Mich würde interessieren, es gibt ja auch Risikogruppen, die Hartz IV bekommen. Da muss man jeden Euro zweimal umdrehen, jeden Cent. Wie sollen die sich diese Masken leisten können?
Also ich hole mal ganz kurz einen Satz vorher aus. Ja. Die Corona-Pandemie hat uns allen, glaube ich, sehr eindringlich gezeigt, dass auf die soziale Absicherung in Deutschland Verlass ist. Der Zugang zu existenzsichernden Leistungen wurde in der Pandemie schneller, wurde unbürokratischer. Und diese Regelungen gelten ja auch noch bis März diesen Jahres. Letzte Woche hat Minister Heil einen Gesetzentwurf vorgelegt, um die Grundsicherung auch dauerhaft bürgerfreundlicher zu machen und Menschen in einer ja existenziell ja doch bedrohlichen Situation mehr Sicherheit zu bieten. Der Regelbedarf, also das Geld, was die Menschen in der Grundsicherung erhalten, ist ein monatlicher Pauschalbetrag. Und über diesen Pauschalbetrag und über seine Verwendung entscheiden die Empfängerinnen und Empfänger eigenverantwortlich. Das können sie, das müssen sie auch tun. Und dazu gehört auch, dass man eben Ausgaben in einem Lebensbereich, also höhere Ausgaben in einem Lebensbereich mit niedrigeren Ausgaben in einem anderen Lebensbereich ausgleichen muss. Das ist auch in allen anderen Haushalten der Fall. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass wir die Regelbedarfe zum 1. Januar 2021 auch teilweise deutlich erhöht haben. Und für Risikogruppen, also zum einen hat das BMG das gerade schon erwähnt, für ältere Mitbürger über die Möglichkeiten der Coronavirus-Schutzmaskenverordnung dann auch Schutzmasken zu erhalten.
Gut, dann drehe ich es andersrum. In Bayern gibt es Menschen, die nicht Risikogruppe sind, aber ab sofort FFP2-Masken tragen müssen. Da muss man 30 bis 50 Euro sofort ausgeben, weil man so eine Box kauft. Ich habe es jetzt so verstanden, dass diese Leute die Hartz IV bekommen, sich das irgendwie abzwacken müssen aus ihrem jetzigen Geld. Da gibt es, ist auch kein Abschlag für Mehraufwand geplant in Zukunft. Weil ich meine, denn die Leute haben schon super wenig Geld. Sollen sie dann jetzt weniger essen, um sich diese Masken leisten zu können?
Ja, Herr Junge, ich habe Verständnis dafür. Ich habe auch gesagt, das ist natürlich eine, das ist wenig Geld. Das haben wir hier an dieser Stelle oft genug gesagt. Das ist
könnten Sie erhöhen.
Bewusst. Und trotz allem müssen Haushalte, die Grundsicherung erhalten, wie alle anderen Haushalte auch, dieses Geld für das einteilen, was sie nötig, was sie benötigen.
Ja, es ist eine Vorschrift.
Ansonsten kann ich zu möglichen Regelungen in Bayern hier auch keine Stellung nehmen.
So, dann habe ich noch eine Frage von Herrn Keller zu der Frage. Die, glaube ich, geht an die Bundesregierung insgesamt und damit an Frau Demmer. Wie steht die Bundesregierung zu dem, Gebot in Bayern? Wird das Gegenstand der nächsten MPK sein? Wie sieht die Bundesregierung diese Vorschrift? Muss es, und dann ergänzt er nochmal die Frage von Herrn Jung, muss es einen Ausgleich, einen sozialen Ausgleich für Hartz-IV-Empfänger geben aus Sicht der Bundesregierung?
Ich war kurz unkonzentriert. Es geht weiterhin um die FFP2.
Weiterhin um die FFP2.
Also da kann ich mich Frau Nauber nur anschließen, dass für die Umsetzung der Corona-Schutzverordnung sind die Bundesländer zuständig, die selbst eigene einzelne Maßnahmen festlegen. Und deswegen kann ich nur auf Bayern verweisen.
Gibt es weitere Fragen zum Thema FFP2-Masken? Das sehe ich nicht. Dann habe ich jetzt hier noch zwei kurze Nachfragen zur Corona-Einreiseverordnung, eine spezielle von Herrn Albrecht, von Herrn Mayer vom Tagesspiegel. Kann man davon ausgehen, dass die Pflicht zur Vorlage eines Negativtests schon bei der Einreise auch für alle Einreisenden aus Irland gilt? Wer ist für Irland? Eine sehr spezielle Frage. Frau Adebar, können Sie was dazu sagen?
Nein, noch nicht. Wir müssen die genauen Verordnungsdetails jetzt haben wir und werden sie umsetzen und dann veröffentlichen. Und natürlich werden wir auf der, wird das BMI und werden wir auf der Auswärtigen Amtsseite in unseren Reise- und Sicherheitshinweisen so transparent und so schnell wie möglich versuchen nachzuvollziehen, was jetzt in den einzelnen Ländern gilt. Grundsätzlich werden wir auch mit den Reise- und Sicherheitshinweisen die Regeln für die Risikogebiete, erstmal egal aus welchem Grund, nachvollziehen und so gut es geht erklären. Und das BMI wird sich ja auch dazu Kommunikation machen.
Dann habe ich noch eine eher grundsätzliche Frage, die sozusagen mit der Einreiseverordnung im Zusammenhang steht und dem mutierten Virus von Herrn Delfs von Bloomberg. Reichen die bestehenden Maßnahmen, die es jetzt gibt, aus, um auch die mutierten Versionen des Virus zu bekämpfen aus Ihrer Sicht? Geht, glaube ich, ans BMG.
Also, ja, ich denke, dass ich dazu vorhin schon mal Stellung genommen hatte. Das tue ich aber gerne noch mal. Ich hatte ja schon ausgeführt, was der Minister heute Morgen in besagtem Radiointerview gesagt hat und hatte noch hinzugefügt, dass es eben wichtig ist, die Ausbreitung auch dieser Varianten zu verhindern und gleichzeitig die besonders gefährdeten Gruppen zu schützen. Und ja, das tun wir durch Testen, durch diese neue Verordnung und auch durch das Impfen der Ältesten und der Pflegeheimbewohner.
Schönen Dank. Dann hat der Reitschuster jetzt die letzte Frage zum Komplex Corona für heute. Und dann wollen wir noch zwei, drei andere Fragen.
Ja. Eine Frage an Frau Demmer in erster Linie und gegebenenfalls auch an Frau Nauber. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, rät ja von harten Lockdowns ab. Und nun gibt es eine neue Studie von John Ioannidis und anderen, einer der renommiertesten Medizinwissenschaftler, der auch für die Weltgesundheitsorganisation publiziert. Und in dieser Studie, die Anfang Januar erschien, kam er zu der Schlussfolgerung, kein Nutzen durch Lockdowns, aber Risiken. Die Studie ist auch peer-reviewed, ist also sehr solide. Meine Frage wäre, kennen Sie diese Studie, wie gehen Sie damit um und was haben Sie für den Lockdown für wissenschaftliche Studien gehabt, die auch peer-reviewed sind und die begründen, die für die Bundesregierung die Grundlage liefern dafür, dass der Lockdown etwas hilft. Ich kenne da nur das Leopoldina-Papier, das aber nur 4 Seiten umfasst, also keine Studie ist. Was haben Sie denn für konkrete Studien? Danke.
Herr Reitschuster, wie üblich nehmen wir hier ja keine Stellung zu einzelnen Studien und einzelnen Untersuchungen einzelner Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Aber lassen Sie mich ein paar ganz grundsätzliche Anmerkungen machen, auch wenn wir hier schon wiederholt darüber gesprochen haben. Die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin holen sich ihre Expertise von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den unterschiedlichsten Fachgebieten und Forschungsgemeinschaften. und informieren sich dort. Ich darf Sie kurz daran erinnern, dass die Bundeskanzlerin ja in der Debatte zum Bundeshaushalt 2021 am 9. Dezember, was sie da zur Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse gesagt hat. Sie glaube daran, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die real sind und an die man sich besser halten sollte. Also wissenschaftliche Erkenntnisse können und sollten also politische Entscheidungen grundieren, aber ersetzen können wissenschaftliche Erkenntnisse politische Entscheidungen selbstverständlich nicht.
Ergänzung, Frau Nauer?
Nein, ich kann dem nichts hinzufügen.
Zusatz, Herr Reitus?
Haben Sie aber meine Frage nicht beantwortet, weil die Frage war ja, welche konkreten wissenschaftlichen Studien gibt es? Und Sie sagten jetzt, die Bundeskanzlerin glaubt daran, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Also wir haben 83 Millionen Menschen im Lockdown und der Glaube der Bundeskanzlerin ist da etwas wenig. Was für konkrete wissenschaftliche Studien gibt es nicht? Und es gibt jetzt eine fundierte Studie, die sagt, das bringt nichts. Und Sie sagen einfach, Sie kommentieren das nicht. Also wenn 83 Millionen Menschen im Lockdown sind, dann hätten die wahrscheinlich gerne eine Begründung, warum man so eine Studie dann nicht zur Kenntnis nimmt oder nicht darauf reagiert.
Also ich möchte gerne richtigstellen, ich habe nicht das kommentiere ich nicht gesagt, sondern wir kommentieren grundsätzlich keine einzelnen Studien. Habe aber darauf hingewiesen, dass Wissenschaft in unterschiedlichsten Ausprägungen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Fachgebieten sehr wohl Grundlage sind für die Entscheidungen, die die Bundesregierung dann trifft. Aber vielleicht kann ich auch diese Gelegenheit nutzen, noch mal ganz grundsätzlich zu sagen, wie die Bundeskanzlerin die Lage einschätzt, wenn Sie auf den Lockdown hinweisen. Die Bundeskanzlerin hat ja nun mehrfach darauf hingewiesen, wie ernst die Lage ist. Sie geht davon aus, dass die kommenden Wochen und Monate wohl die schwierigsten in der Pandemie sein werden. Das hat sie auch jüngst in ihrem Podcast am Wochenende ausgeführt. Sie hat darauf hingewiesen, dass die Erkenntnisse über die Mutation des Virus jetzt die Sorgen in diesem Augenblick nicht geringer machen. Und Ziel ist es nach wie vor, die Neuinfektionen deutlich zu senken, um die Gesundheitsämter wieder in die Lage zu versetzen, die Neuinfektionen nachzuverfolgen. Die Impfungen machen uns Hoffnung auf Besserung, aber trotzdem zeigt uns die Lage vor Ort in den Krankenhäusern, wie ernst die Lage ist.
Aber Sie können keine konkrete Studie nennen. Sie haben wieder nicht auf die Frage geantwortet, was es für konkrete, wissenschaftlich belegte Studien gibt für die Nutzung des
Lockdowns. Herr Reitschuster,
andere haben auch zwei.
Es geht doch gar nicht um die Frage zwei oder drei jetzt hier konkret. Die Bundesregierung hat die Antwort gegeben, die sie gibt. Mit der kann man nicht zufrieden sein, das gestehe ich Ihnen zu. Und alles Weitere ist dann Ihre Bewertung.
Ich frage
überlasse ich auch Ihrer Bewertung in Ihrem Portal. Das gilt grundsätzlich für alle Kollegen, die hier im Saal Fragen stellen. Wenn die Bundesregierung die Fragen so beantwortet, wie sie beantwortet, müssen wir sie bewerten als Journalisten. Das tun wir dann auch in unseren Medien.
Schönen Aber Tag. Darf sie doch selber antworten.
So, jetzt kommen wir zu drei Fragen, die ich hier online habe und die wir nacheinander anfangen. Achso, wenn man Nachfrage, Lieferung des BMW,
genau. Das machen wir. Nur für Herrn Jung, Sie hatten nach den Beträgen der Überbrückungshilfe 3 gefragt. Da ist es so, dass der Maximalbetrag für Unternehmen pro Monat, also für alle Unternehmen pro Monat bei 200.000 Euro liegt, pro Monat. Und für Unternehmen, die direkt oder indirekt von Schließungen betroffen sind, bei 500.000 Euro pro Monat. Und das gilt für die Monate Januar bis Dezember. In diesen Monaten kann dann diese Überbrückungshilfe ausgezahlt werden.
Gut, dann kommen wir zu Themen, die nicht mit Corona direkt zu tun haben. Die erste Frage geht um ein Normandietreffen. Es gab gestern offensichtlich ein Normandietreffen auf Beraterebene hier in Berlin. Wie schätzt die Bundesregierung die Situation in der Ostukraine ein? Kann aus Sicht der Bundesregierung ein Treffen auf Ministerebene in absehbarer Zeit stattfinden? Wer fühlt sich, Frau Demmer oder Frau Adebayo?
Ich kann das gerne machen. Also vorrangig, also positiv festzuhalten ist, dass seit dem 27. Juli, geltende Waffenstillstand erstmals nun schon seit Monaten überwiegend hält. Die Einhaltung dieses Waffenstillstands ist der erste Punkt der Minsker Vereinbarungen und der Pariser Gipfelschlussfolgerungen. Es stimmt uns hoffnungsfroh, dass die Waffen in der Ostukraine nun mal weitgehend schweigen. In der Folge sind unter der Zivilbevölkerung, auch das ist erfreulich, deutlich weniger Opfer zu beklagen als zuvor. Waffenstillstandsverletzungen und Explosionen in der Nähe von Kindergärten, Schulen, Altersheimen gehören jetzt nicht mehr zum Alltag der leidgeprüften Bevölkerung. Positiv ist auch, dass seit dem Gipfel ein wichtiger, dass es seit dem Gipfel einen wichtigen Gefangenenaustausch gegeben hat, sowie Fortschritte bei den Verhandlungen zur Truppenentflechtung und zu Minenräumen. Darüber hinaus hat die Ukraine einseitig weitere Übergangspunkte im Gebiet Luhansk eröffnet, was ein konkreter und willkommener Schritt ist, um das Leben im Osten der Ukraine zu erleichtern. Das sind alles zweifellos Entwicklungen in die richtige Richtung. Andererseits ist und bleibt der Konflikt im Kern weiterhin natürlich ungelöst. Die Minsker Vereinbarungen sind nach wie vor nicht umgesetzt. Vor allem gibt es immer noch keine grundsätzliche Einigung über den Weg hin zu Kommunalwahlen im Donbass und zur Wiederherstellung der ukrainischen Kontrolle über die eigene Staatsgrenze mit Russland. Das Momentum, das der Waffenstillstand jetzt bietet, muss nun genutzt werden. Auch Russland als Signatar der Minsker Vereinbarungen ist gefordert, seinen Einfluss auf die Separatisten hier geltend zu machen. Die Bundesregierung ist und bleibt bereit, weiterhin gemeinsam mit Frankreich sich um die Klärung der offenen Fragen zu bemühen.
Da war noch die Frage nach einem möglichen Ministertreffen, Frau Adebar vielleicht.
Frau Demmer hat ja dargestellt, wo es Fortschritte gibt, nämlich bei der Entflechtung, beim Minenräumen, dass der Waffenstillstand hält und wo es noch weiter sehr viel Gesprächsbedarf gibt und wo es noch blockt, nämlich bei der letztlichen Umsetzung der Minsker Vereinbarung. Und da wird im Moment eben intensiv auf Beraterebene gearbeitet. Und natürlich wäre es schön, ein Ministertreffen zu haben. Und wenn das zu gegebener Zeit dann der Fall ist, weil man vorankommt, dann werden wir Sie das rechtzeitig wissen lassen. Einen Termin kann ich Ihnen hier heute nicht sagen.
Danke. Gibt es weitere Fragen zur Ukraine? Das sehe ich erstmal nicht. Dann gibt es eine Frage zu Herrn Nawalny. Herr Nawalny hat angekündigt, dass er am Sonntag nach Russland zurückkehren will. Wie bewertet die Bundesregierung dies und wie schätzt sie das Risiko für Herrn Nawalny ein?
Die Bundesregierung hat die Meldung zur Kenntnis genommen. Wir freuen uns, dass Herr Nawalny in Deutschland offenbar gut von den in Russland gegen ihn verübten Giftanschlag erholt hat. Über den aktuellen Gesundheitszustand von Herrn Nawalny und seine konkreten Pläne müssten Sie ihn allerdings selbst oder sein Team befragen.
Ergänzung, Frau Adebar?
Ich kann nur hinzufügen, dass es Herrn Nawalny frei ist, seine Entscheidung zu treffen und dass wir froh sind, dass er gesund wurde nach diesem Anschlag, der auf ihn verübt wurde.
Und dann noch eine Frage zur Griechenland- und Türkei-Verhältnis. Wie kommentiert die Bundesregierung die Ankündigung, dass die Sondierungsgespräche zwischen Griechenland und der Türkei am 25. Januar wieder aufgenommen werden sollen?
Kleinen Moment. Ulrike, wenn du magst.
Nee, ich würde dir das überlassen.
Ja, also grundsätzlich positiv. Denn wir haben uns ja auch seitens der Bundesregierung, auch während unserer Ratspräsidentschaft, sehr dafür eingesetzt, dass es dort direkte Gespräche gibt zwischen Griechenland und der Türkei. Und wir haben auch immer betont, dass es aus unserer Sicht wirklich am meisten Sinn macht, wenn die Lösung der strittigen Seegrenzfragen auf dem Verhandlungsweg zwischen allen Beteiligten, und das sind diese beiden, auf der Basis des Völkerrechts gefunden werden kann. Und deshalb begrüßen wir ausdrücklich, dass beide Seiten angekündigt haben, dass die Sondierungsgespräche, die ja im Jahr 2016 abgebrochen worden waren, nun am 25. Januar wieder aufgenommen werden. Das ist hoffentlich ein guter und ein wichtiger Schritt, eine gute Nachricht für die gesamte Region. Was erwarten wir von diesen Gesprächen? Das wäre vermutlich die Anschlussfrage. Da kann man im jetzigen Zeitpunkt nur sagen, dass es auch Sache der Parteien, also der griechischen und der türkischen Seite ist, sich zu den Gesprächsthemen zu informieren und diese festzulegen. Da ist es, glaube ich, von unserer Seite jetzt nicht hilfreich, von außen irgendwelche Erwartungen zu formulieren. Natürlich wird es erstmal darum gehen, verlorenes Vertrauen wiederherzustellen, um dann in einen konstruktiven und lösungsorientierten Dialog einzusteigen.
Fragen dazu? Das sehe ich nicht.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Dann hat der Jessen noch eine Frage.
Geht auch an Frau Adebar. Nach fast 70 Jahren wurde in den USA zum ersten Mal wieder eine Frau per Todesstrafe hingerichtet. Ich glaube, das war heute in den frühen Morgenstunden. Gnadenbegehren wurden vom Präsidenten abgelehnt. Zuvor hatte unter anderem die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Kofler, dazu aufgefordert, die Hinrichtung zumindest bis zum Amtsantritt der neuen Regierung aufzuschieben. Vor diesem Hintergrund, wie beurteilen Sie diese Hinrichtung?
Wir sind als Deutsche und als Europäer gegen die Todesstrafe unter allen und jeden Umständen. Und das gilt weltweit und universell. Wir setzen uns überall, egal wo, für die Abschaffung der Todesstrafe ein und vielleicht dann auch in ersten Schritten für Moratorien gegen die Todesstrafe. Frau Kofler hat dazu das Richtige gesagt. Wir finden, dass die Todesstrafe eine heute nicht mehr zeitgemäße Strafform ist und lehnen sie deshalb als Europäische Union ab. Das gilt für alle Länder dieser Welt und in allen Fällen.
Ja, und zu den besonderen Bedingungen dieser Hinrichtung, dass eben wenige Tage vor dem Ende seiner Amtszeit ein Präsident, der es hätte verhindern können, das nicht verhindert hat, sondern auch den Appellen, die ja nicht von Frau Kofler allein gekommen sind, sondern weltweit schlicht und einfach ignoriert hat. Wie bewerten Sie ein solches Verhalten?
Ich glaube, in der Aussage, dass die Todesstrafe grundsätzlich abzulehnen ist, liegt da unsere grundsätzliche Haltung drin. Jede Vollstreckung der Todesstrafe in so vielen Fällen weltweit und jeder Umstand ist ein sehr besonderer und einer zu viel aus unserer Sicht.
Dann habe ich eine letzte Frage jetzt. Bin auch gut eine Stunde unterwegs hier. Von Herrn Keller, nämlich, wie steht die Bundesregierung zu den neuen Beteiligungsplattformen wie dem Bürgerrat, der von Bundestagspräsident Schäuble unterstützt wird und vor einer Stunde hier vorgestellt wurde? Frau Demmer.
Da muss ich passen. Das müsste ich nachreichen.
Gut, da warten wir dann auf die Antwort der Bundeskanzlerin. Dann danke ich Ihnen.
Dann also, das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
Ja, die Bundesregierung hat da sicher eine Meinung zu, bin ich ganz sicher. Dann danke ich, oder gibt es weitere Fragen noch, die dringend gestellt werden müssen heute? Dann danke ich für heute. Ich wünsche einen schönen Tag und bis Freitag.